Wenn man so will, sind die jungen Erstwähler, die die AfD wählen, keine Frustwähler, sondern das sind Hoffnungswähler.
Es gibt ja einige Stimmen, die da geschichtlich gesehen auch Parallelen zur Weimarer Republik sehen. Ist das zu banal?
Es gab ja noch die SA, die dann auf die Straße ist und dann alle, die gegen die NSDAP waren, verprügelt haben und so weiter. Das gibt es nicht. Und da würde ich sagen, stopp, doch, in der digitalen Welt sehr stark. Wir haben unglaublich viele Akteure in der digitalen Welt, wir nennen die digitale SA, die sofort aktiv wird auf manchen Plattformen, sobald da irgendwas in anti-rechts gesagt wird.
Hast du Sorge, dass du von dieser digitalen SA in irgendeiner Form bedroht wirst?
Ein Stück weit habe ich damit gerechnet, ich habe es aber auch unterschätzt.
Was hieße das für 2030 fortfolgen, wenn man das einfach mal konsequent weiterdenkt?
Das haben wir tatsächlich berechnet, haben alle möglichen Szenarien ausgerechnet. Fast alle Szenarien, egal in welche Richtung, haben immer wieder ergeben, dass die stärkste Kraft 2033, wenn sich jetzt gar nichts ändern würde, also wir es so beibehalten würden, die AfD werden wird. Die ganze Inselbewegung, die dann auch eher am rechten äußeren Rand zu verorten ist.
Das musst du kurz erklären.
Das sind junge Menschen, die unfreiwillig jungfräulich sind und schuld daran sind, Migranten, Männer, alle anderen und vor allem Frauen. Einige Attentäter, die wir hatten, waren bekannte Inseln.
Hey, Chris Durell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Mein heutiger Gast ist Rüdiger Maas. Wer diesen Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass er schon zweimal bei uns war. Denn ich bin einfach ein Riesenfan von seinen Büchern. Das eine Buch, was mir hervorragend gefallen hat, war Generation lebensunfähig, wo er auf sehr humoristische, direkte, aber wissenschaftlich fundierte Art zeigt, wie der Erziehungsstil der Eltern, vor allem der Überbehütung des Helikopter- und Curling-Elternseins, wie es dazu führt, dass eine ganze Generation lebensunfähig wird. Er hat hier den Begriff der anerzogenen Hilflosigkeit eingeführt. In seinem zweiten Buch hat er dann dargestellt, wie diese Generation lebensunfähig zur Generation arbeitsunfähig wird, welche Probleme man im Arbeitsalltag letztendlich hat, wenn man eben mit dieser anerzogenen Hilflosigkeit ins Leben geschickt wird. Und jetzt, und das finde ich wirklich bemerkenswert, hat er ein weiteres Buch vorgelegt, das heißt Generation Rechts? Das hat auf den ersten Blick wenig mit den ersten beiden zu tun, ist aber die direkte Fortsetzung, denn was er hier darstellt, auch das mit seinen eigens durchgeführten Generationenstudien und Generationenforschungsprojekten. Er zeigt, wie ein bestimmter Erziehungsstil der Eltern Heranwachsende in die Hände von bestimmten politischen Lagern treibt. Und diesen Zusammenhang hatte ich persönlich so noch gar nicht auf dem Schirm. Umso wichtiger, man muss nicht in allen Thesen mit ihm übereinstimmen, aber ich finde es wichtig, dass man ihm zuhört, die Logiken versteht, um dann für sich selber zu reflektieren. Sei es, weil man selber Eltern ist und einen Erziehungsauftrag hat, oder sei es, dass man selber ein junger Mensch ist und bestimmte Hypothesen, vielleicht politische Einstellungen, die man hat, nochmal reflektiert, wo die denn herkommen. Das fand ich wirklich höchst interessant. Deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen direkt rein in das Auf und Ab mit Rüdiger Maas. Rüdiger, du bist das dritte Mal hier, der erste Gast, und es ist gar nicht lang her, 6 Monate, als wir das letzte Mal gesprochen haben, aber du hast ein Buch vorgelegt, was ich so spannend finde, beziehungsweise die Forschung darunter, die du gemacht hast, ja bei dir meistens so, dass die Forschung zuerst da ist und du dann nebenbei noch ein Buch schreibst. Und ich glaube, das Thema, nicht ich glaube, sondern ich weiß es sowohl persönlich, aber auch im Gespräch mit vielen anderen Menschen, die ganze politische Unsicherheit, die Unklarheit, wo es hingeht etc., ist für Menschen auch eine emotionale Belastung und damit auch ein Bestandteil, warum das Leben eben Höhen und Tiefen hat. Es gibt wirtschaftliche Unsicherheit etc., aber diese ganz politische Diskussion ist schon eine sehr relevante für Menschen, auch wenn man nicht so im Tagesgeschäft drin ist. Und du hast da einen Aspekt aufgemacht, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, und das ist, welchen Einfluss Erstwähler, die ganz anders sozialisiert sind, Social Media ist ein Thema, Alter ist ein Thema, andere Dinge, die wir heute noch beschreiben werden, und welchen Einfluss das auch auf die nächsten Jahre haben wird. Und da sind ein paar steile Thesen dabei, alles top wissenschaftlich fundiert, wie man es von dir kennt. Ich freue mich auf die Diskussion. Aber wer dich auch kennt, weiß, dass du deine Bücher immer an gefährlichen Orten schreibst. Deshalb, das ist meine erste Frage auch hier wieder. Wo, an welchen Orten der Welt ist dieses Buch entstanden?
Also ein nicht gefährlicher Ort, fangen wir mal damit an, es ist auch Teile davon habe ich auf Mallorca geschrieben, in so einer Finca. Turkmenistan war ich, wo ich das geschrieben habe, Madagaskar.
Okay, warum diese Orte? Und für die, die dich noch nicht so gut kennen, was kickt dich daran, an besonderen Orten Bücher zu schreiben?
Also Turkmenistan einfach sehr schwer reinzukommen, muss ich sagen. Ich habe mir da die Hölle angeschaut, das ist so ein Loch, wo seit sehr langer Zeit einfach Gas brennt. Das haben die Sowjetunion damals, also Turkmenistan war Teil von der Sowjetunion damals, nach Gas gebohrt und dann sind sie eben auf so ein Gasleck gestoßen und haben gedacht, das fackeln wir kurz ab und dieses Abfackeln ist halt schon jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre lang. Und das ist mitten in der Wüste. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Land, auch Aschgabat, eine Hauptstadt, wo du untertags niemanden auf der Straße siehst, wirklich niemanden. Die haben das größte Indoor-Riesenrad der Welt und da war ich alleine. Also es hat sich keiner angestellt. Ich war wirklich ganz alleine. Die haben das für mich angemacht und für mich dann wieder ausgemacht, dass ich dann ging. Also
warum ist da niemand? Oder warum ist niemand
draußen? Hatte ich die Leute, die ich dann am Abend oder getroffen habe, gesagt, oh, wir müssen halt arbeiten. Als wenn das so völlig normal ist, dass man in der Stadt niemanden sieht. Die Stadt schaut wirklich auch aus wie ein David Lynch-Film mit Lars von Trier gepaart und die Szenerie hat eine KI erstellt. So würde ich Aschgabat beschreiben. Also finde ich ein unheimlich spannender Ort. Warum mache ich das? Weil an solchen Orten gibt es auch zu bestimmten Uhrzeiten keine Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Du hast da einfach auch viel Zeit und diese Orte sind so fremd teilweise, dass du einfach auf ganz andere Gedanken kommst und da kriege ich einen sehr schnellen Schreibflow und kann dann besser schreiben und so weiter. Und das ist halt spannend, wenn du halt so weit weg bist von Deutschland oder von der deutschen Kultur und Logik und dennoch dann über, jetzt in dem Fall, über das deutsche System schreibst, über die deutschen Wähler und je weiter du weg bist, hast du manchmal auch einen besseren Blick. Das kennt man, ne? Also auch wenn du ein Auto überholen willst und du bist zu dicht dran an dem LKW, dann siehst du ja nicht, ob du überholen kannst. Du musst manchmal einen Abstand gewinnen. Nicht zu groß natürlich, aber eben einen Abstand, um besser überholen zu können. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen.
Und wie lange bist du dann an so einem Ort? Ist es dann so ein Schreibsprint oder wie kann man sich das vorstellen?
Unterschiedlich, teilweise dann einfach auch nur ein, zwei Wochen oder drei Wochen. Und das Schreiben, ich schreibe nie am Stück, das ist ja dann immer kumuliert. Mhm. So muss man das sehen. Also unterschiedlich, ja.
Das Buch heißt Generation Rechts. Könnte man meinen, es ist ein rein politisches Buch. Aber wenn man
Fragezeichen, ganz wichtig, Fragezeichen,
ja, genau. Stimmt. Aber der Untertitel zwischen Überbehütung und Existenzangst, warum sich junge Menschen von der politischen Mitte abwenden. Wer dich kennt, und darüber haben wir vor 2 Jahren hier gesprochen, du hast ein wunderschönes Buch Generation Lebensunfähig geschrieben, wo es darum geht, was es mit jungen Menschen macht, wenn die Eltern sie als Helikoptereltern, sie als Curling-Eltern großziehen und sie sozusagen nicht lernen, resilient zu sein etc. Und das habe ich, als ich es gelesen habe, ein bisschen als eine Fortsetzung auch empfunden, weil du jetzt hier weiter trägst, wenn diese Menschen älter werden, was das auch im Erwachsenenleben mit ihnen letztendlich macht. Was war für dich, Rüdiger, und dein Team so die Ursprungshypothese, warum ihr dieses Thema genauer analysiert habt?
Naja, wir fanden es sehr spannend, dass bei der Wahl davor eben die Grüne und die FDP stark im Fokus standen bei den jungen Menschen und jetzt gar nicht mehr. Also klar, in Württemberg haben immer noch viele junge Menschen grün gewählt, aber in anderen Teilen eben nicht, sondern eben jetzt die Ränder, die AfD und die Linke, das fanden wir ganz spannend, das zu analysieren, um zu verstehen, warum oder wie das funktioniert, wie kann das funktionieren, dass so eine Partei das so schnell schaffen und das fand ich einfach ganz spannend und wir sind dabei auch sehr wertneutral rangegangen, also auch politisch neutral. Also wir haben jetzt das nicht verurteilt, sondern wir wollten einfach nur verstehen, wie das funktioniert.
Und erklär doch kurz mal so ein bisschen die Methodik. Ihr habt da einen eigenen Datensatz, auch einen sehr umfangreichen Datensatz kreiert. Also auf welcher Basis, mit welcher Methode seid ihr vorgegangen?
Wir machen bei solchen Themen immer so ein, wir nennen das Mixed Method, also Methodenmix. Wir fragen zuerst qualitativ, was beschäftigt junge Leute? Und da geht das Ganze erstmal offen, gar nicht so sehr Politik, sondern was ist mit der Zukunft? Wie siehst du deinen Zustand momentan? Wie nimmst du Deutschland wahr? Und dann immer tiefer, wie nimmst du die Regierung wahr? Die Politik, welche Parteien, wie ordnest du die Parteien ein? Auf einer Skala von ganz links minus 100 bis ganz rechts plus 100, wo würdest du dich da einordnen? Und dich selber oder die Parteien? Und da ist schon sehr viel aufgefallen. Mit der Erkenntnis generieren wir dann einen Fragebogen, Und diesen Fragebogen streuen wir dann. Und den streuen wir an mehreren Zeitpunkten. Warum? Weil es können gewisse Einflüsse, jetzt heute ist zum Beispiel extrem heiß und heute würde vielleicht die Thema über den Klimawandel anders bewertet werden, als wenn es jetzt heute im Juni zum Beispiel sehr kalt wäre. Und oder es gibt einen Amoklauf gerade oder solche Themen, deswegen an mehreren Zeitpunkten. Und wir vergleichen unsere Daten immer mit den Erhebungen, die es schon mal gab. Also es ist ein Teil des Fragebogens, besteht immer aus Fragebögen, die es schon vorher gab. Zum Beispiel vor 10, 20, 30 Jahren, um zu schauen, wie denn 18-Jährige vor 10 Jahren geantwortet haben, 18-Jährige vor 20 Jahren oder 30 Jahren, um das nochmal zu vergleichen. Plus zu schauen, wie denn die Gesamtgesellschaft da angegriffen hat. Wie haben damals die Babyboomer oder wie haben ältere Menschen und jüngere Menschen sich damals verhalten und eben heute. Und das vergleichen wir. Und wenn wir das für uns alles erarbeitet haben, gehen wir mit den Ergebnissen erneut nochmal auf die Straße, überall, also musste man Stadt, Land und so weiter, verschiedene Bundesländer, und konfrontieren junge Menschen mit den Ergebnissen und sagen, könntest du uns mal erklären, was denn da oder wieso das so ist, wieso so viele junge Menschen sagen, sie sind gefrustet, warum Friedrich Merz bei jungen Frauen überhaupt sehr negativ ist, was ist da der Grund? Und dann erklären die das uns. So, und mit dieser Erklärung können wir mehr anfangen als mit der reinen Dateninterpretation von uns. Also wenn wir jetzt nur die quantitativen Erhebungen haben, dann würden wir immer Schlüsse ziehen. Wir sind aber nicht die Betroffenen, sondern wir würden immer in unserer Logik oder die Logik, die wir uns dann da arbeiten. Und deswegen laden wir da die Menschen quasi, um die es geht, nochmal ein zur qualitativen Validierung, so nennen wir das, ja.
Und wie viele Menschen habt ihr da in Summe auf der Straße über Fragebögen etc. erreicht? Also welche Datensatzgrößen sind hier reingeflossen?
Das sind schon mehrere tausend und auch bei den Interviews kommen mehrere hundert zusammen, weil wir relativ viel dann befragen an vielen Orten. Mhm. Man muss qualitativ gar nicht so viel fragen, aber wir hatten ja die Ergebnisse und sind dann, wir wollten schon wissen, ob es Unterschiede gibt, ob ich jetzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt auf dem Land bin oder in Halle an der Saale in der Stadt oder in Magdeburg oder in München oder im Umland. Und deswegen, wir haben das auch alles immer gefilmt. Das ist auch so ein dreistufig. Also wir fragen dann junge Menschen, dürfen wir das filmen? Also als Beleg, als Nachweis. Sagen manche ja, manche sagen nee, aber Audio. Sozusagen die zweite Stufe, manche sagen nee, off record. So. Und die müssen dann je nachdem, unterzeichnen die dann auch, dass wir das verwenden dürfen, dass wir das auch für die Medien Anführungszeichen verwenden können oder eben für unsere Diagnosen quasi.
Und in dem Buch damit man es besser lesen kann, hast du 7 Protagonisten kreiert. Was haben diese 7 Protagonisten gemeinsam und worin unterscheiden sie sich?
Also alle Protagonisten in der Form waren irgendwie Teile von unserer Befragung. Das sind Zitate oder Geschichten, die uns die jungen Menschen selber erzählt haben. Mhm. Und genau. Und wir haben die manchmal kumuliert. Also da war dann, ist dann einer, der hat dann nicht das alles so erlebt, aber das waren 2, 3 Leute, die das so erlebt haben. So haben wir die Geschichten halt zusammengepackt. So muss man sich das vorstellen. Aber alle Geschichten, die da sind, sind nicht fiktiv, sondern das sind Geschichten, die uns so herangetragen wurden. Und um das Ganze halt lebendiger zu machen oder auch ein größeres Verständnis dafür zu bekommen, wie junge Menschen das eben so sehen, haben wir die eben auch sprechen lassen. Und gesagt haben, so, die waren ja auch offen zu uns. Wieso nicht die zu Wort kommen lassen? Das ist so ein Thema. Und ich muss auch da an der Stelle alle jungen Menschen, die wir befragt haben, erstmal auch ein großes Lob aussprechen. Egal, was die politisch wählen, die haben mitgemacht. Die waren uns gegenüber anständig, aufrichtig. Da gab es keine Aggression und so weiter. Und ich muss auch gleich vorweg sagen, wir hatten eigentlich kaum junge Leute, die wirklich extrem rassistisch waren. Egal, was sie, ne, auch wenn die AfD wählen oder auch was anderes. Das muss man auch sagen. Das waren einfach Menschen oder junge Menschen, die einfach eine andere Sicht auf die Politik haben, wie vielleicht ältere Menschen. Und das wollten wir dann eben auch da aufzeigen.
Du hast jetzt mehrfach von jungen Menschen gesprochen. Für dich ist das klar, aber gib doch nochmal kurz eine Range. Es gibt ja diese ganzen Generationenbeschreibungen. Da ist nicht jeder so fit wie du.
Also wir haben 16 bis 25, teilweise 27. Also die Sorte, wir wollten Menschen, die zum ersten Mal wählen. Und es gibt eben Bundesländer, wo man schon mit 16 wählen kann. Das war ganz spannend. Und dann ist es natürlich interessant, in Bundesländern, wo man mit 16 wählen kann, in Bundesländern, wo man nicht mit 16 wählen kann, ob da die 16-Jährigen anders sind. Und deswegen, das ist so die Range. Also wenn man will, die junge Generation Z.
Ja. Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Wir werden über viele Details sprechen, aber wenn du jetzt mal auf diese ganze Erhebungszeit guckst, gibt es irgendwas, was dich am allermeisten überrascht hat und so gar nicht mit den Hypothesen, mit denen du reingegangen bist, zusammengepasst hat?
Oh, da gab es ganz viel. Also es gab ganz viel, weil es gibt ja immer so die Hypothese, dass wirtschaftlich benachteiligte junge Menschen dann eher die Ränder wählen, zum Beispiel. Das konnten wir an vielen Stellen widerlegen. Dass Nachhaltigkeit jetzt keine große Rolle spielt bei jungen Menschen. Und was mich vielleicht am meisten überrascht hat, dass Menschen, die sehr links außen wählen und rechts außen wählen, befreundet sind. So, und das haben wir ganz oft erlebt. Dann sind die halt, ich will jetzt die Linkspartei und dann der andere, ich will die AfD, aber völlig wurscht, wir können natürlich zusammen spielen oder irgendwas, also zum Beispiel Fußball oder und da hatte ich mich an meine Jugend erinnert und da kannte ich das nicht, dass jemand, der extrem links, das wäre dann in dem Fall ja ein Punk gewesen und extrem rechts, von mir ist dann Skinhead damals so in den 80er, 90er, wie es eben so war, dass die dann zusammen da abhängen und Best Friends sind, das kannte ich in der Form nicht, das war völlig neu. Und das war eigentlich auch einer der Punkte, wo wir dann näher nachgebohrt haben, was uns interessiert hat, wo wir dachten, ja, theoretisch müsste das doch permanent Diskussionsgrundlage sein, permanent müssten die doch sich streiten über ganz, ganz viele Themen, wenn die das so verinnerlicht haben. Und das haben die teilweise gar nicht. Deswegen gab es diesen Deep-Konflikt gar nicht, ne, wo ich mich dann komplett aufreg, sondern es war eher so ein Toleranzverständnis auf einer ganz anderen Liga, wie das bei uns früher war. Da waren wir dann vielleicht eher politisch intrinsischer, sage ich mal, und dadurch nicht so offen für die andere Seite, während die Jüngeren da eher, ich toleriere das, aber der toleriert ja dann quasi, muss ja meins auch tolerieren und dadurch einfach einen anderen Bezug hatten. Also das war zum Beispiel etwas, was für mich auch völlig neu war, ja.
Was ich bei der Lektüre spannend fand, und wenn man näher drüber nachdenkt, klingt es logisch, aber ich hatte es einfach so nicht auf der Agenda, ist, man könnte ja aufs Erste vermuten, dass die Frage, wo man das Kreuz bei der Wahl setzt, eigentlich von der Arbeit der Parteien abhängig ist, von den politischen Hypothesen abhängig ist. Aber du zeigst jetzt, dass ganz andere Einflussfaktoren, vor allem in der jungen Generation, reinfließen. Das Thema Erziehung haben wir gerade schon angeschnitten, möchte ich in ein paar Minuten noch tiefer reingehen. Aber was sind denn so die großen Einflussfaktoren, jetzt mal auf einer Überschriftenebene, bevor wir reingehen, die das Wahlverhalten stärker beeinflussen als politische Inhalte heutzutage?
Natürlich Social Media. Also über 60% der Jungen haben uns gesagt, die Hauptinformationsquelle über überhaupt ihr politisches Verständnis ist Social Media. Und es spielen natürlich da schon irgendwie am Rand politische Inhalte irgendwie mit rein, weil die ja dort dann verarbeitet werden. Das ist ein großer also ein großer Faktor. Der zweite sind Ängste. So, Vereinsamung, Ängste, das Gefühl, dass alles schlechter und schlimmer wird, das ist so ein Thema. Und wenn man mit der Logik rangeht, dann wird es vielleicht auch verständlich, dass ich dann eher die Ränder wähle, weil die anderen Parteien ja verantwortlich sind in meiner Logik für die Ängste, weil die ja seitdem ich denken kann, regieren. So, das ist ein Thema. Dann, was auch spannend war, die mussten bei uns immer die bekanntesten Politiker nennen, die populärsten, dass es immer Frauen waren, die genannt wurden, also dass da Männer gar nicht vorkamen, also ganz selten. Also Beispiel, dass Alice Weidel ist für die jungen Menschen viel bekannter als Björn Höcke oder Kupala. Und bei älteren Generationen ist immer AfD sofort ja der Höcke. Und den haben die Jungen gar nicht auf dem Schirm. Außerhalb von Thüringen kannten viele Jungen den gar nicht. dass es zum Beispiel weil der in deren Timeline gar nicht so vorkommt wie in den Timeline der Älteren. Mhm. So, die Eltern sagen dann wie Björn, Bernd, der ist doch Bernd Höcke, ne, solche Witze oder so, das haben die Jungen gar nicht, sowas kam da gar nicht. Das ist neu. Also wir sehen halt eine völlig unterschiedliche Bespielung an der Stelle. Und dann natürlich durch diese Ängste, aber auch eine andere Reflexion der Umgebung. Die nehmen die Umgebung halt anders wahr. Und man muss auch fairerweise sagen, dass jüngere Menschen auch mit Migration oder Asylmigration ja ganz anders in Berührung kommen als wir ältere Menschen. Also wir ältere Menschen dann vielleicht in der Arbeit und dann sind die Strukturen ja so ein Stück einfach schon vorgegeben. Ne? Der muss ja das machen, das Werkstück oder so, dann ist der Afghane, der mir dann hilft, ne, ist dann in einer Struktur dran, in einem Prozess, wo ich dann einfach ganz anders damit umgehe. Als junge Menschen, die zum Beispiel abends, wenn sie weggehen oder feiern gehen, dann mit einer Gruppe konfrontiert werden, die dann sich vielleicht nicht an solche Strukturen oder Regeln hält und deswegen das einfach anders wahrnimmt. Die haben das mittelbarer. Das muss man auch da dazu sagen. Und dass die aktive Politik, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch mit reinspringt, die jungen Menschen nicht wirklich auf der Agenda hat. Die jungen Menschen werden nicht wirklich adressiert und die Themen der jungen Menschen auch nicht. Und die jungen Menschen werden auch nicht involviert in die ganze Prozesslogik. Wir sehen das bei den Themen, die die Jungen auch für die lange Zeit beschäftigen wird. Wehrpflicht, Rente, Digitalisierung, Bildung. Da sehen wir ja eigentlich kaum, dass da die Jungen oder die Themen der jungen Menschen berücksichtigt werden oder ein Zukunftsszenario aufgezeigt wird, wo man sagt, das wird besser. Das nicht. Und wenn man da nochmal schaut, wir sehen ja auch einen Anstieg an manchen Bereichen an psychischen Störungsbildern und so weiter. Jetzt wird an Psychotherapie noch gespart und genau. Also es wird an den Dingen gespart, die eben junge Menschen betreffen. Und aus diesem ganzen Wulst an Einflüsse, die Jüngere einfach anders wahrnehmen wie die Älteren, also die jüngere Generation, kommt jetzt auch noch eine andere Schlussfolgerung. Also die Jungen haben das Gefühl, dass der Staat prinzipiell gegen mich arbeitet, dass andere bevorzugt werden, dass ich mehr oder weniger benachteiligt werde oder dass deutsche, in Anführungszeichen, junge Menschen benachteiligt werden, weil der Staat sich nur um ausländische Dinge kümmert und so weiter. So ein Faktor kommt auch noch dazu. Also der Staat arbeitet gegen mich und das kommt eben aus dieser Wirklichkeit oder aus dieser Logik heraus, dass sich die Umwelt auch ein Stück mehr anpassen muss. Und das haben die Generationen davor weniger gehabt, das Gefühl. Warum? Weil die immer Teil des Gestaltungsraums waren. Und heute wird ja den jungen Menschen an vielen Stellen halt auch, man geht denen halt einfach mehr Schritte entgegen. Und dadurch ist auch ein anderes Forderungsmanagement, ich sage das mal ganz vorsichtig. Und auch das ist sehr stark zu tragen gekommen in der Diskussion, weil wir junge Menschen da, und das ist der Vorbei der qualitativen Befragung, wir können immer nachbohren. Wie meinst du nur das? Was müssten der Staat machen? Und dann werden halt Sachen aufgezählt, wo ich mir dachte, wow. Also wusste ich gar nicht, dass der Staat dafür verantwortlich ist und man nicht
was selber. Was waren da so ein paar Knaller?
Naja, also, dass ich nicht zu Hause studieren kann, sondern jetzt dann irgendwie in eine andere Stadt muss zum Studieren. Dass es keine Wohnung für mich gibt, dass es da keinen Verein gibt, dass ich mir schwer tue, Freunde zu finden. Also wirklich solche Dinge, wo man sagt, der Staat muss da schon mehr machen oder. Also bei objektiven Themen wie Rente und Digitalisierung und so, das haben wir ja immer eingesehen, aber dann diese Wunschliste, die wird ja dann sehr stark erweitert, wo man sagen, ja, aber wenn du immer das abhängig machst vom Staat oder von den anderen, dann ist die Folge ja immer unglücklich sein, weil das ja nie für alle gleich oder so in diesen Anspruchssphären überhaupt erfüllt werden kann.
Dann lass uns in die einzelnen Aspekte mal reingehen oder lass uns mal mit dem Thema Erziehung starten, weil es finde ich A spannend, weil ich selber gerade junge Kinder habe und da lernen möchte, was man richtig machen kann oder auch welche Fehler man vermeiden darf. Aber vor allem jetzt auch in Anschluss an dein letztes Buch, wir haben da gelernt, wenn man Kinder überbehütet, dann lernen sie nicht, Konflikte selber zu lösen, Problemlösungskompetenz zu haben, sondern diese anerzogene Hilflosigkeit war, glaube ich, der Fachbegriff da, den ich richtig stark finde. Und ich hatte auf dem Schirm, dass das vielleicht zu Herausforderungen im Job führen kann, wenn man da gewisse Erwartungshaltung hat. Aber dass es auch das Wahlverhalten beeinflusst, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und gib uns doch mal so die inhaltliche Brücke, wie ein überbehütetes Kind, was zu Hause gelernt hat, ihm werden alle Probleme abgenommen, jetzt auf einmal eher radikaler oder an den Rändern wählt.
Fangen wir mal kurz an. Also die Überbehütung ist ein sehr schwer messbares Konstrukt. Also ab wann wird jemand überbehütet, ab wann ist es Intensivelternschaft und wo ist es eigentlich sogar sehr gut, dass die Eltern sich um die Kinder kümmern. Das ist ein sehr schmaler Grat, muss ich dazu sagen. Also ich finde es sehr, sehr wichtig und gut, dass Eltern sich die Kinder annehmen, Probleme zuhören und für die Kinder da sind. Wo es schwierig wird, wenn die Eltern Dinge übernehmen, die die Kinder selber machen könnten und dadurch dann halt, sie machen da etwas und können stolz drauf sein. Das wird ja ein Stück unterminiert, wenn die Eltern quasi diese Dinge immer wegnehmen. So, und vor allem sind die Eltern dann immer in den Wirklichkeitsräumen der jungen Menschen. So, und das heißt, als junger Mensch wachse ich so auf, dass da immer jemand ist, der für mich dann immer alles sorgt und macht. So, und ich glaube jetzt, kommt auch diese Brücke, ne? Und wenn dann Eltern auch noch Druck auf die Institutionen, wie zum Beispiel Schule ausüben, ganz schwer finden oder die Wehrpflicht, das ist eine Frechheit, ungerecht, dass mein Kind es zur Wehrpflicht muss, Klammer auf, alle Generationen davor mussten, Klammer zu. Oder es ist total unfair, du kriegst keine Rente, so, und es glaube ich lieber, mach mal Teilzeit. Also wenn ich immer dafür sorge, dass die Umgebung sich mir anzupassen hat, so versuche ich das immer dann zu erklären, dann habe ich auch so ein Gefühl, das erweitere ich ja. Das bleibt ja nicht nur mein Mikrokosmos, sondern das erweitere ich dann vielleicht auch auf den Staat. Und da kamen wir eben auf diese Theorie, weil so viele junge Menschen gesagt haben, der Staat arbeitet gegen mich. Und auf die Erklärung, warum das so ist, kam eben dieses Wunschkonzert. So, und das ist eben so jetzt diese Schlussfolgerung, die wir gemacht haben. Das ist jetzt erstmal unsere Hypothese an der Stelle, dass quasi dieses Wunschkonzert auf den Staat übertragen wird, so, also was der alles zu machen hat.
Darf ich da kurz einhaken? Es gibt nämlich eine wunderschöne Kapitelüberschrift in deinem Buch, die heißt, wie Muttersöhnchen einen Helikopterstaat fordern. Ja, so, den Begriff kannte ich noch nicht, Helikoptereltern, aber das jetzt, wie du erklärt hast, das Ganze nochmal um einen höheren Kontext zu ziehen. Und wenn du diese Wunschliste, wenn man sich die vergegenwärtigt, dann ist ja tatsächlich Helikopterstaat, dass der alles schön organisiert muss, dass ich ein sehr komfortables Leben führen kann.
Genau. Und Eltern, die, ich sag mal, diese Intensivelternschaft machen, ist natürlich komplex. Manchmal macht es nur die Mutter, manchmal der Vater, manchmal uns beide, aber die machen es nie hundertprozentig. Also du kannst ja gar nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mein Kind vieles Dinge abnehme, ist es auch eine Form von Vernachlässigung, weil bestimmte Skills halt weniger trainiert werden. Wir hatten dieses Thema eben Coping-Strategien oder. Und wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass ich jetzt eben so aufwachse, dass es selbstverständlich in die Schule gefahren zu werden, selbstverständlich das ist ja dann die Realität für mich. Und das ist dann gar nicht, dass ich verwöhnt bin, sondern so bin ich halt einfach aufgewachsen. Und jetzt merke ich plötzlich, je älter ich werde, wo ich dann einfach etwas, auch eine Selbstständigkeit mehr entwickeln muss. Es gibt immer noch junge Menschen, die dann zu Hause leben. Es gibt immer noch Eltern, es gibt sogar Eltern, die mit in die Universitäten gehen, mit den Kindern lernen. Ja, zu Vorstellungsgesprächen. All diese Themen berichten viele Dozenten, dass da jetzt Eltern mit drin sitzen. Und jetzt ist da plötzlich so ein Staat, der für mich eigentlich gar nicht so macht. Beziehungsweise jetzt kommen da Populisten von beiden Seiten und sagen, das ist schon alles extrem ungerecht. So die Mieten zu teuer, das zu teuer, das ist schon alles recht unfair jetzt eher von der Linken und von der Rechten. Ja, schau mal, also der Staat kümmert sich jetzt mehr um Migranten als um dich. So, und jetzt versuchen wir uns mal an so einen jungen Menschen reinzuversetzen, der eigentlich das so gewohnt ist. Und plötzlich wird er da so in die freie Welt gelassen und merkt plötzlich, also da müsste man schon mehr machen. Und das ist den Jungen gar nicht bewusst. Ich weiß, als junge Menschen dieses Buch auch gelesen haben, sich da extrem dran stören, weil die das in der Form nicht so reflektieren. Und mit mir dann in Diskussion waren und sagen, natürlich muss das der Staat machen. Das fand ich so spannend. Also die halten da auch noch fest da dran. Und dann erkläre ich immer, nee, das ist nicht die Aufgabe. Also deine Wunschliste ist nicht die Aufgabe des Staates. Das ist nicht die Aufgabe, jetzt für solche Sachen zu sorgen. Ne? Und da gab es, studieren ja immer mehr Menschen, dann ging es dann quasi, dass tatsächlich meinem Ort vor Ort da auch der Studienplatz da sein muss für mich. So, und sage ich, nee, also, ne, du kannst dich ja weiter bewegen. Die ganze Welt steht dir ja offen. Zumindest ist das die Sicht gewesen der Elterngeneration. Man kann ja auch darüber diskutieren, ob das, was die Jüngeren sagen, auch an der Stelle sinnig ist. Aber wir sehen, dass da ein anderes Forderungsmanagement ist oder dass der Staat mehr Dienstleister sein muss, als es bei der älteren Generation der Fall ist. Während die Älteren sagen, der Staat soll sich überhaupt nicht in mein Privatleben einmischen, das will ich gefälligst alles selber machen. So sind die eben sozialisiert worden, sagen die Jüngeren, nee, der soll schon mir mehr entgegenkommen. Mhm.
Lass uns jetzt mal über das politische Spektrum sprechen und gucken, welche Lösungsangebote da auch gegeben werden. Du hast vorhin in einem Satz extrem mit AfD genutzt, extrem mit Linken.
Ja, das ist in dem Wählerspektrum der Jüngeren halt links, oder wenn man so will, Im Bundestag ist halt das links und rechts außen, ich nenne das jetzt einfach mal extrem, also das sollen mir jetzt AfD-Wähler und linke Wähler jetzt das verzeihen, aber ich versuche es einfach so darzustellen.
Genau, werden wir auch gleich definieren, was du rausgefunden hast, dass die jüngere Generation häufig die AfD eigentlich als Mitte interpretiert und alles davon eher links ist. Gib uns da doch mal ein bisschen, weil wir haben ja auch Zuhörer, die 35 plus sind, mal so die Highlights deiner Forschung, also wie die jüngere Generation die AfD anders wahrnimmt als unsere Generation?
Naja, die sollten sich und die Parteien auf einer Skala einordnen, also von minus 100 bis plus 100 und 0 ist so die Mitte, wenn man so will. Mhm. Und jetzt in unserer Parteienlogik wäre 0 jetzt die FDP, so leicht rechts dagegen, also ein bisschen plus so plus 10, also so leicht rechts daneben wäre dann die CDU und dann kämen noch rechter die CSU, so ein bisschen, wenn man so will. Die Freien Wähler könnte man dann auch dann da direkt so danach anordnen und in unserer Logik wäre dann da so die AfD und dann käme so Republikaner, MPD, Dritter Weg und solche Geschichten, die kämen dann alle so rechts von der AfD.
Was für einen Wert würdest du der AfD in deiner, auf dieser Skala circa zuordnen, nur dass wir eine Skalierung haben?
Von 0 bis 100?
Ja.
Also auf jeden Fall 75, 80 so in würde ich dann schon sehen und genau. Und bei den Linken das ebenfalls so in die Richtung und dann danach die KPD und eben solche oder die MLPD und so, also dann eben ganz weit links. Und genau. Und die Union vielleicht so ein bisschen umspannend, so ein bisschen minus 5 bis Dingen, weil werdet ihr eine große Range haben. Und das ist auch übrigens auch das Problem, dass die Parteien nicht mehr so sauber abtrennbar sind voneinander. Das ist überhaupt ein Problem, dass die das Ganze, dass die eigentlich diese ganze Range erfüllen wollen, sozusagen, wenn man so will. Und die jungen Menschen haben die AfD relativ stark in der Mitte verortet, so ein bisschen so plus 10, so plus 15, leicht links daneben das BSW und dann ging es im Minusbereich dann weiter, also dann schon ein großer Abstand und dann kam SPD und CDU gleich auf und dann nochmal ein größerer Abstand und dann kamen die Grünen und die Linkspartei auch ähnlich gleich auf. Mhm. So nehmen die meisten es wahr. Linken Wähler nicht. Die sehen das jetzt, linken Wähler nicht, die haben eine andere Einschätzung. Alle, aber die nicht die Linke gewählt haben bei den Jungen, die schätzen das so ein. Und dadurch ist so die AfD sehr stark in die Mitte gerückt, wenn man so möchte. Die jungen Menschen haben sich selber in der Mitte oft verortet. So, also die wenigsten haben sich ganz rechts oder ganz links, sondern auch eher so in der Mitte verortet. Und dann auch immer das Thema, wie ich denke, ich bin ja nicht extrem, also kann die Partei auch nicht extrem sein. Und wenn ich aber die AfD in der Mitte verorte, dann ist es natürlich keine extremistische Partei, sondern es ist eine Partei der konservativen Mitte, wenn man so möchte. Und da haben die das auch gesehen. Und auf die Frage, wieso denn Union, SPD und so weiter, so weit links, dann kam sofort, naja, da gibt es ja diese Brandmauer. Und das bedeutet, alle, die jetzt mit dieser, in Anführungszeichen, Mitte-Partei nicht koalieren wollen, die müssen ja links der Mitte sein. Weil rechts der Mitte sind sie ja nicht, sonst, weil die Brandmauer ist, deswegen sind die ja ins linke Lager alle gerutscht. Und dann werden die ja auch so teilweise dann von vielen so als Einheit wahrgenommen. So, bis auf die Linke werden halt die Grünen, CDU, SPD sehr stark als Einheit wahrgenommen. Und wenn wir uns jetzt mal reinversetzen in die jungen Menschen, seitdem die politisch denken können, nehmen die ja die Welt ein bisschen anders wahr. Gab es immer Angela Merkel, dann gab es Olaf Scholz und jetzt Friedrich Merz. So. Wenn ich jetzt ein Thema hätte mit Migration, ist ja die Angela Merkel die dann immer so als die Hauptverursacher von dem Lager wahrgenommen wird. Und Scholz und Merz haben da nicht wirklich viel dagegen gemacht, beziehungsweise kommen die aus der gleichen Partei, die das auch mit befürwortet haben. Also die SPD war ja da immer mehr oder weniger mithaft. Und wenn ich jetzt was ändern möchte an der Gesamtsituation, dann bleiben ja quasi für mich nur noch von mir aus die Linke oder die AfD übrig. So. Und das spielt eben auch mit rein. Und seitdem die eben politisch denken können, war die AfD oder auch die Linke immer Teil der völligen normalen Normalität. Die waren in Talkshows, haben teilweise lustige Antworten gegeben. Also ich nehme das ja auf TikTok wahr, dann kurze Snippets. und waren immer nahbar. Ich habe aber nie irgendwie was Extremes wahrgenommen, Anführungszeichen, aus Blick der Jüngeren, weil das mir so nicht bespielt worden ist. Während Ältere ja diese Entwicklung mitbekommen haben, wo die AfD herkam, so eine eurokritische Partei, und wo sie dann hingekommen ist, dann eben Aussagen, die immer wieder getroffen worden sind, die tatsächlich dann, wow, darf man sowas im Bundestag überhaupt sagen? Und das hatten die Jungen so gar nicht auf dem Schirm. Das war in deren Timeline gar nicht so da. Also haben die einen anderen Bezug dazu. Plus, seitdem sie politisch denken können, war diese Partei da. Das heißt, diese Entwicklungsgeschichte haben die weniger stark wahrgenommen. Und so kommt auch nochmal so eine Verschiebung der Einstellung. Und wir hatten halt auch einfach ein Drittel der, also etwa 35% der jungen Menschen, die mit dieser Einteilung gar nichts anfangen konnten. Die konnten mit Links- und Rechtseinteilung nichts anfangen, sondern die haben einfach so eine Logik gehabt wie Gegensystem, System beibehaltend. So, aber links, rechts, das war denen einfach zu konträr. Und wenn wir uns mal anschauen.
Was ja auch dann passt, dass man befreundet sein kann, wenn man verschiedene Lager.
Und wir hatten auch einen Großteil, die gar keine Ahnung hatten von Politik, was das bedeutet, was die Abkürzungen bedeuten und so weiter. Ja, hatten wir in der Schule, habe ich schon wieder vergessen. Also wir haben unglaublich viele 16-Jährige getroffen, die in den Bundesländern, wo sie wählen durften, nicht wussten, dass sie wählen durften. Sagen, dass sie einen Wahlbescheid bekommen. Ja, habe ich, meine Eltern haben das, aber ich habe das nicht geöffnet und so. Also auf der Ebene teilweise. Mhm. Und deswegen konnten sie es auch nicht einteilen und haben, aber wenn man jetzt mal überlegt, die letzte Wahl, da war ja Migration schon auch ein großes Thema bei den anderen Parteien auch. Und wenn ich jetzt ein junger Mensch bin und kriege mit, dass das ein Thema ist, dann ist natürlich für mich die AfD viel visibler in diesem Themenfeld, weil ja dieses Migration oder Remigration, die haben ja schon ein Konzept sogar. Wie man dagegen vorgehen kann, also mit Remigration, das ist ja aus jungen Leuten ja so ein schlüssiges Konzept, so in Anführungszeichen. Das haben ja die anderen gar nicht und die kommen ja jetzt erst auf die Idee. Obwohl die ja die Verursacher sind, deren Logik. Ich bleibe jetzt mal in der Denklogik, ja. Ne? Das ist nicht meine Logik, aber deren Denklogik. Das ist ja deren Verursacher, da ist doch klar, dass ich die AfD will. Das heißt also, mit dieser ganzen Migrationsthematik haben eigentlich die Parteien, ich sag mal, der Mitte, wenn man so will, die AfD sehr stark befeuert. Die Linke blieb immer stabil gegen diese Thematiken. Also sie war immer für Frauenrechte, Gleichberechtigung und eben gegen antimigrantische Bewegungen. Und dadurch war die Linke auch immer stabil, wenn es darum ging, dagegen zu sprechen. Und bei den Grünen, da gab es dann auch schon Aussagen von Cem Özdemir, der bestimmte Dinge da, also ich würde meine Töchter nicht alleine in Berlin laufen und solche Aussagen, sind ja auch innerhalb der Grünen gefallen. Und dann gab es eben auch viele innerhalb der Grünen, die sagen, hier, dieser Rechtsruck geht gar nicht, so Ricarda Lang und so weiter. Und dadurch wurde dennoch die Linke es visibler, weil es da eben weniger so gab. Da gab es ja dann die Abspaltung mit Sarah Wagenknecht und dann gab es halt diese Themen da in dieser Partei eben nicht. Aus der Logik der jüngeren Menschen. So. Und deswegen nehmen die es ein Stück anders wahr, ja. Mhm.
Lass uns mal tiefer ins Thema Social Media reingehen. Du hast schon an der einen oder anderen Stelle besprochen und ich finde es deshalb so faszinierend, jetzt auch deine Details zu verstehen, denn wenn wir eine App öffnen, sind die Inhalte ja ganz andere. Das ist ja auch Teil des Konzepts von Social Media, dass durch den Algorithmus es hyperindividualisiert ist. Und deshalb, glaube ich, können sich viele, inklusive mir, gar nicht vorstellen, wie so ein Feed von anderen Menschen, jüngeren Menschen entsprechend aussieht und wie es auch dann politische Einstellung und dann das Wählerverhalten beeinflussen kann. Gib uns doch mal so die faszinierendsten Kennzahlen, die du gelernt hast in deiner Forschung, was zeigt, wie groß der Einfluss von Social Media ist, dass da eben nicht mehr nur Tanzvideos auf TikTok und Katzenvideos gibt, was da so Themen sind, die man auf der Agenda haben darf.
Also die Daten geben ja ByteDance in dem Fall bei TikTok gar nicht so raus oder Meta bei Instagram. Also es gibt dann immer Forschende, die das dann untersuchen mit Accounts, die sie dann erstellen. Mhm. So auf deren Daten haben wir uns das angeschaut. Und ich glaube, das kann jeder selber mal ausprobieren, wenn man einen neuen TikTok-Account macht, also wenn der jetzt quasi neutral neu ist, dann ist es, muss man gar nicht lang scrollen und man kriegt dann AfD-Inhalte oder AfD oder Promotoren der AfD. Also eher Inhalte von Menschen, die dann eben aus diesen Lagern kommen.
Also ohne es aktiv zu suchen, wird es einem vom Algorithmus vorgeschlagen.
Zum Beispiel so. Und das ist eben höher als bei anderen Parteien. Also wenn man überlegt, gab es eine Zeit, wo die SPD genauso viele Videos eigentlich hatte in ihrem Account wie die AfD und dennoch wurden die AfD-Videos viel stärker bespielt.
Warum?
So, viel, viel stärker. Das hat mehrere Gründe. Es ist nicht immer nur der Algorithmus. Das hat auch was mit uns Menschen zu tun, weil einfach extremere Themen uns auch mehr stärker an den Band ziehen. Also, und wir das vielleicht dann auch öfters anschauen, auch wenn wir entsetzt sind. Das heißt, es sind nicht nur Befürworter, auch Leute, die entsetzt sind und die sagen, das geht ja gar nicht. Oder weil stärkere Themen am linken und rechten Rand da noch mehr Diskussionen hervorbringen als in der Mitte. Das ist das Thema. Ob die Algorithmen, ob Elon Musk bei X oder bei ByteDance, ob das dann nochmal gesteuert wird, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel auch Anti-EU-Einstellungen haben, dann nochmal stärker forciert wird, das ist nur eine Vermutung, also belegen kann man es nicht an der Stelle, das weiß man nicht, aber es das ist eine Theorie, aber die kann man, wie gesagt, nicht bestätigen. Das wäre dann die Algorithmus-Theorie, aber es ist tatsächlich eher, dass solche Themen halt mehr verfangen.
Und das, was du gerade gesagt hast, ich habe ein paar Kennzahlen auch aus deinem Buch, du nennst es die algorithmische Sichtbarkeit, Time to Feed. Das wurde in einer nicht von euch stammenden, in einer, ich glaube von der Bertelsmann Stiftung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gemessen, dass es keine 12 Minuten dauert, bis AfD-Inhalte kommen in einem neuen Account und bei der SPD zum Beispiel 70 Minuten. So, das sind in der Welt von Social Media riesige Unterschiede. Ich möchte nochmal das in meinen Worten wiederholen, was du gerade sagst, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir kennen das ja alle, egal ob es auf Spiegel Online, auf Bild ist oder im Social Media. Das, was Ängste schürt, was krass ist, was radikal ist, was sensationell ist, wird einfach mehr geklickt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die überall im Internet gerade. Wir merken es auch im Podcast, eine Überschrift, die etwas spektakulärer klingt, wird typischerweise häufiger angeklickt als eine rein deskriptive Beschreibung, wer da ist und über was er gesprochen hat. Das ist mal ein Trend, der überall ist. Wenn man diesen Trend jetzt aber nicht auf normale Nachrichten anlegt, sondern auf politische Inhalte, dann ist es ja fast schon klar und systemimmanent, dass die Absender, die radikalere Thesen abschicken oder sich das trauen oder dafür auch stehen, dass die einen kompetitiven Vorteil in dieser Welt haben. So, weil wenn man für gemäßigte Inhalte steht, dann werden auch die Social-Media-Inhalte eher gemäßigt sein und dann werden die nicht so befeuert werden von den Algorithmen, wie das ist. Das ist ja kommunikationsstrategisch ein Riesenproblem für eine gemäßigte politische Mitte.
Ja, wenn die es nicht schafft, ihre Themen sehr ebenfalls zu emotionalisieren. Ich kann mein Ressort, keine Ahnung, wenn ich jetzt der Bildungsminister bin oder Finanzminister, könnte ich versuchen, mein Thema auch zu emotionalisieren, ohne Niveau zu verlieren. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Aber indem ich ja auch so eine intrinsische Motivation suggeriere und sage, hier, das ist wichtig, dass wir jetzt zusammen und so weiter, findet nicht statt. Und wenn ich das nicht kann als Partei der Mitte, suche ich mir halt auch Promotoren oder Influencer. Findet in der Form auch nicht statt.
So ein Philipp Amthor.
Ja, genau. Genau, aber der hat ja auch Reichweite mittlerweile und hat es dann auch gut geschafft. Aber es ist quasi ja nicht nur dieses Ragebaiting, also diese extreme Inhalte, die gemacht werden, sondern die Parteien der Ränder, in Anführungszeichen, die wissen ja auch, dass es irgendwann ein Limit gibt von Wählerschaft. Das heißt, muss ja meine Wählerschaft erweitern. Und wo mache ich das? Ich mache das dann entweder bei Menschen, die zugezogen sind, also bei Menschen, die dann den deutschen Pass bekommen oder. Das kann ich ganz gut machen mit zum Beispiel religiös aufgeladenen Themen, wenn jetzt Menschen aus Osteuropa kommen, die jetzt zum Beispiel sehr religiös sind, zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt polnische Mitbürger, die dann den deutschen Pass haben und dann sehr katholisch sind, dann könnte ich so eine Anti-Islam-Kampagne, ich spitze jetzt mal, überspinne das mal, um dort dann Leute oder gegen Homosexualität oder sowas oder gegen die Regenbogenflagge, da könnte ich solche Themen, um die nochmal für mich zu gewinnen, in Anführungszeichen, oder jüngere Menschen, die eben neu in dieses Politiksystem kommen, so und da könnte ich ja auch Energie verwenden, um die zu bekommen. Und das wirkt erstmal kurzfristig gesehen, ja, sind sehr viel zu wenig. Die Erstwählerkohorte ist teilweise nur 3,7% der Gesamtwählerkohorte. Das heißt, die würden nicht so viel am Ergebnis erstmal verändern. Aber auf Zukunft gesehen ist es sehr spannend, weil ältere Menschen ja dann irgendwann auch wegsterben, die gemäßigte Mitte wählen. Und dadurch wird prozentual dieser kleine Ansatz, wenn ich Stammwähler aufbaue, größer. Dann werden diese 3,7, die werden ja einfach dadurch breiter, weil der soziodemografische Wandel eher mehr oder diese Pyramide eher mehr zu so einem Stamm werden wird, in Anführungszeichen. Und auf lange Sicht gesehen fahre ich damit eigentlich ganz, ganz smart. So, und was mache ich jetzt? jetzt versuche ich die Jungen direkt anzusprechen, indem ich sage, sei kein oder du bist und ich verstehe dich und so weiter. Und das machen die Parteien der Ränder viel besser als die Parteien der Mitte. Und die haben es auch schwerer, weil die Parteien der Mitte müssen ja erstmal ihr Klientel mitversorgen. Und da finden das jetzt Ältere zum Beispiel gar nicht gut, dass Söder Würstel frisst oder sowas und oder an seinen Burger beißt, während ich da die Themen habe, wie, keine Ahnung, Ukraine, die Gas und so weiter und so fort oder Amerika oder die Straße von Hormuz oder sowas und er macht dann sowas. Das funktioniert ja nicht bei den Jüngeren, aber sehr wohl, die haben einen anderen Bezug dazu. Und das sehen wir das schon, da haben es jetzt die Parteien der Ränder ein bisschen leichter, weil die ihre Stammwähler in Anführungszeichen gesetzter haben als die anderen, weil wenn ich halt einfach dagegen bin oder gegen das System, dann bleibe ich dann dabei. Das ist erstmal egal, was die AfD oder die von mir auch die Linke machen würde, das wäre erstmal ein Stück egaler, in Anführungszeichen, bei der Linken nicht ganz so egal. Bei der AfD tatsächlich, habe ich auch im Buch so aufgezeigt an manchen Stellen, dass es egal ist, ob die mal dagegen oder mal und dann zwei Wochen wieder dafür sind, die Wähler bleiben dann einfach da dran, die ignorieren das. Und deswegen habe ich auch da die Möglichkeiten, die Jüngeren anders anzusprechen. Und das wird auch gemacht, eben in der Lebenswirklichkeit der Jüngeren. Und da hole ich mich als Jüngerer, fühle ich mich verstanden, ich fühle mich abgeholt. Und dieses Abgeholtsein, das macht schon was mit mir.
Was sich durch das Buch durchzieht, ist für einen Leser wie mich meines Alters, dass immer wieder vermeintliche Widersprüche für mich auftreten, die aber in der Welt der Jugendlichen keine Widersprüche sind. Eins ist auch, du hast den Begriff hier nutzt, der Hyperdiversität, dass zum Beispiel Menschen mit eigenem Migrationshintergrund, junge Menschen, sich trotzdem auf Thesen gegen die Migration setzen, um ein Zugehörigkeitsgefühl, also um sich auf die Seite der Richtigen zu schlagen. Es gibt ja auch dieses Phänomen gerade, dass Deutschsein gar nicht mehr das Beste ist in gewissen Kreisen, sondern Ostdeutsch, genau. Das wahre Deutsche ist. Und es gibt ja auch Björn Höcke, der kürzlich sagte, dass das andere deutsch sprechende Amerikaner seien. Auch hier, gib uns ein paar Einblicke, wo solche vermeintlichen Widersprüche in der eigenen Identität auftauchen, wo diese jungen Menschen ganz, ganz anders ticken. Und was bedeutet das für diesen Rechtsruck?
Ja, genau. Also Westdeutsche sind einfach deutsche Amerikaner oder Hitler war ein Kommunist und so. Das ist immer so abstrus, dass aber die Follower sagen, ja, das könnte schon sein. Irgendwas stimmt da schon. So, das wird völlig anders wahrgenommen. Aber es bleibt halt dann auch relativ medial offen. Die sind wieder ein Thema. Man spricht darüber und so weiter. Und also die jungen Menschen nehmen, also vielleicht diese Widersprüchlichkeit, also junge Menschen wissen, dass in Social Media vieles nicht stimmt und wollen dennoch nicht keinen großen, also die wollen keine Beschränkung. So, also da wollen die so eine Freiheit, so, während ältere Menschen das anders nehmen. Das heißt, die Jüngeren haben dann eine andere Linie, was Widersprüchlichkeit bedeutet, als es bei den Älteren der Fall ist. Oder auch eine andere Form von Toleranz, sage ich mal, als wir Älteren haben. Wir haben da eigentlich eine geringere Toleranz, was das angeht, was in manchen Fällen halt einfach auch sinnig ist. Weil ich sage immer so, es darf jeder seine Meinung haben, aber wenn die Logik brüchig wird, also wenn die Logik in sich nicht schlüssig ist, also wenn die Logik sich widerspricht, dann ist es ein Thema und das haben wir auch versucht, den Jungen aufzuzeigen. Und als wir das dann auch gemacht haben nach dem Gespräch, also wir waren immer offen und dann nach dem Gespräch haben wir diese Logikbrüche dann aufgezeigt, dann waren die extrem dankbar dafür und haben sofort Verständnis gesagt. So haben sie es nie gesehen. Das ist eigentlich ein guter Hinweis und dann waren die auch offen. Während ältere Menschen dann oft dann mit dem nächsten Widerspruch kommen, um diesen Widerspruch beizubehalten, ja nicht aufzugeben. So, das war schon ein Unterschied in den Gesprächen. Also deswegen sehe ich da bei den Jungen, Da kann man nochmal ganz, ganz viel machen, wenn man sich die Zeit mit den Jungen spricht und die so auch ein bisschen aus dieser, vielleicht auch so ein Gegenpol zu dieser Social-Media-Bespielung dann auch aufbaut.
Du hast gerade, ich musste schmunzeln, ein Zitat gebracht aus deinem Buch, dass Hitler Kommunist war, wusste ich nicht. Und das ist, wenn ich es richtig erinnere, aus einem Live-Talk mit Elon Musk, wo die Jüngeren das aufgeschnappt haben und schon so eine gewisse Dankbarkeit kam, dass man da was Geschichtliches auch gelernt hat von dem Kollegen. Das ist ja schon speziell, dass jemand, der, sag ich mal, ein Tech-Milliardär geworden ist, so eine Autorität ausstrahlt, dass er Aussagen, die konträr zu dem, was der Geschichtslehrer sagt, was in Büchern drinsteht, was auch eigentlich validiert ist, dass das eher angenommen wird? Also was bedeutet das
für die... Also das hat Alice Weidel gesagt.
Okay.
Dr. Alice Weidel hat das gesagt, hat gesagt, Hitler war für sie ein Kommunist, während Elon Musk sie einfach da hat reden lassen. Ich gehe davon aus, dass jemand, der so reich geworden ist, nichts macht, was jetzt nicht sein Reichtum weiter fördert. Also er wird wahrscheinlich in irgendeiner Form auch eine Idee dahinter, eine Agenda dahinter haben. Aber das ist jetzt meine Verschwörungstheorie, warum er sowas macht und warum er sich die Zeit nimmt. Im Gespräch hatte ich das Gefühl, dass er seine Gesprächspartnerin nicht ganz so ernst nimmt und einfach ein Stück reden lässt, in Anführungszeichen. Und bei ihr hatte ich das Gefühl, dass ihr nicht ganz bewusst ist, dass sie jetzt gerade eine weltweite Bühne betritt und die ganze Welt, die jetzt hört, dass eine deutsche Politikerin sagt, Hitler sei ein Kommunist gewesen, der ja sehr stark auch kommunistische Länder bekämpft hat und so. Und das wollten wir in sogenannten Schnellstudie. Wir haben dann Panels eingekauft, wo wir sagen, wir wollten relativ schnell wissen, wie da die Leute, die es gehört haben, reagieren, und haben dann ganz, ganz viele, Panel-Teilnehmer eingekauft und haben dann fast schon am nächsten, übernächsten Tag Leute befragt, wer sie denn dazu halten oder was die, den Space Talk gehört haben, wie das denn einordnen. Und da mussten sie einordnen wieder auf einer Skala von -5 bis +5. -5 heißt absoluter Unsinn, das stimmt überhaupt nicht, Hitler war nie im Leben ein Kommunist, sondern mehr oder weniger das Gegenteil. Bis +5.
Absolut richtig.
Ja, genau, absolut richtig. Und da hatten tatsächlich die meiste Zustimmung, dass das potenziell möglich sein kann, die AfD-Wähler oder potenzielle AfD-Wähler, die dann gesagt haben, da ist eine Möglichkeit da und bei den anderen eben nicht. Und in diesem Space Talk haben wir auch gefragt, wie denn die Zuhörer das Englisch fanden von Alice Weidel. Weil wir hatten ja in der Zeit, gab es Christian Lindner, Alice Weidel und Annalena Baerbock, die jetzt nicht bekannt waren für gutes Englisch, ich sag's mal ganz vorsichtig. Und wir wollten mal wissen, wie denn die Menschen, die jetzt auch Fans sind von Alice Weidel, denn ihr Englisch fanden, weil das in den Spacewalk nicht so gut war. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Und das war eigentlich auch sehr spannend, weil junge Menschen, die Angaben, AfD-Wähler zu sein, haben Annalena Baerbock eine 5,7 gegeben und Alice Weidel eine 2,5. Während die grünen Wähler beiden ungefähr, also der Annalena Baerbock eine 3,4 und der Alice Weidel eine 3,5 gegeben haben. Das heißt, theoretisch waren jetzt die Grünen bezogen auf ihre Politiker objektiver in der Schlussfolgerung als AfD-Wähler auf ihre Politiker sind. Das heißt, die ignorieren sehr viel oder versuchen dann wirklich so eine kognitive Verzerrung, kognitive Dissonanz aufrechtzuerhalten. Das heißt, das wird weniger stark reflektiert, was uns auch in den Interviews immer bewusst kommt, dass es halt wenig Korrektiv gibt, sondern man bestätigt sich immer stärker in diesen Gruppierungen, und da gibt es wenig, wir hören uns jetzt mal die anderen an. Und das haben wir gesehen, dass das im linken Spektrum viel stärker der Fall ist. Dass man das viel stärker auch versucht, die rechten Meinungen einfach auch mal einzuordnen, zu überlegen, wie kommen denn die da drauf, was ist denn da? Und das hatten wir im rechten Spektrum gar nicht, sondern war so tatsächlich eine extreme Ablehnung davon. Und das macht halt den Dialog so schwer, weil wir dann für uns feststellen mussten, das geht an vielen Stellen nur noch über Emotionen, gar nicht mehr über Logik oder über Verständnis.
Das erinnert mich ein bisschen an Fans von Popstars oder sowas, die ja auch viel verzeihen. Mein Lieblingssänger, wenn der einen Club zerlegt hat oder sowas, dann sage ich mal, ist halt ein Popstar. Also man ist toleranter. Du beschäftigst dich ganz viel mit diesem Thema. Was macht denn zum Beispiel dann eine Alice Weidel richtig, in ihrer Zielsetzung, Kundenbindung zu betreiben, ihre Fans entsprechend an sich zu binden, wo sich andere Menschen was von absehen können? Unabhängig von den Inhalten jetzt. Aber was wird da besser gemacht?
Also ich hatte ja bezogen auf ihre Fans eine einfache Position als Politiker der Mitte mit ihren Anhängern, weil die müssen ja liefern. Sie kann ja einfach immer dagegen sein. Und auch wenn es so widersprüchlich ist, also zum Beispiel vor dem ersten Lockdown hat sie ja noch gesagt, wie kann das sein, dass wir keinen Lockdown haben, wie kann das sein, dass wir keine, dass wir nicht diese Maßnahmen haben, die alle anderen Länder haben. Dann wurde es eingeführt und kurze Zeit später, wirklich ein paar Monate später, sagt sie, was fällt uns eigentlich ein, das zu machen? So, das ist ja Freiheitsrechte. So, und solche krassen Widersprüche werden halt einfach akzeptiert. Oder allein sie als die Lebenswirklichkeiten, in der sie wohnt. Und das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt. Also sie wohnt ja in der Schweiz mit einer Frau, also mit, wenn man so will, mit Wurzeln aus Sri Lanka, mit Adoptivkindern, die auch diese sozusagen. Das ist erstmal, sie kann ja machen, was sie will. Und das Spannende ist aber jetzt, wenn wir uns die linken und die rechten Lager anschauen, wird es von den Rechten teilweise halt einfach ignoriert, dieses Thema, weil das ja eigentlich, sie steht ja quasi für alles, was ja quasi in der AfD dagegen stünde, und das wird dann immer so gesagt, naja, deswegen können wir ja gar nicht rechtsextrem sein oder irgendwas, weil das ist ja unsere Frau an der Spitze, die erfüllt ja diese Kriterien gar nicht. Und während die Linken sagen, wie kann denn eine Frau, die im Ausland wohnt, quasi hier in Deutschland, als hätten die Linken die gern als Nachbarin, so. Also da werden diese Widersprüche so deutlich. Also auf der einen Seite wollen sie die so weit weg haben wie möglich, und dann ist sie so weit weg. Dann sagen sie, so geht es nicht. Dann wird das Argument wieder genutzt. Und bei den Rechten wird das so ein bisschen dissoziiert. Also wird das irgendwie so ausgeblendet oder es wird so umgeframed. Mhm. Und das zieht sich so ein Stück auch so durch.
Eine Zahl, die mich wirklich nicht nur nachdenklich, sondern traurig gemacht hat, da bin ich auch jetzt auf deine Perspektive, du hast mit den Menschen gesprochen aus deinem Buch, ist 40,4% der Mitglieder der Gen Z gaben an, dass es nichts gäbe, was ihnen Hoffnung macht. Mhm. Da ist der Begriff des Brokenism. To be broke ist gescheitert sein. Und wenn das jemand am Ende seines Lebens sagt, dann ist das eine. Aber wenn Menschen so in die Zukunft blicken, dann erklärt das natürlich, warum da auch ein Nährboden ist an Unzufriedenheit, an Alternativen suchen. Woher kommt es, dass Menschen, die noch nicht im Job sind oder gerade im Job sind, so negativ auf ihre Zukunft sehen? Mhm. Und so viele vor allem.
Also woher das kommt, ist natürlich, junge Menschen wachsen ja jetzt in einer Welt auf, wo wir das permanent machen. Wir reden in Deutschland permanent schlecht, wir reden die Zukunft schlecht, die Rente ist nicht sicher, früher gab es mehr Schnee. Und das ist die Lebenswirklichkeit, die junge Menschen einfach haben. Also wir Erwachsene sind da keine großen Hoffnungsspender, ich sag's mal ganz vorsichtig. Mhm. Die Theorie von Brokenism war eine Idee von einer Journalistin aus Amerika. Also es ist eine Hypothese, also es ist nur eine Theorie, die wissenschaftlich nicht untermauert ist oder irgendwas. Aber wir haben eben wieder dieses Dagegen und Dafür. Und das haben wir eben auch abgefragt mit der Hoffnung. Und wir haben junge Wähler gefragt, welche Partei gibt denn dir die meiste Hoffnung? So, und da haben Wähler der AfD in ihrer Partei, also potenzielle Wähler der AfD in ihrer Partei die meiste Hoffnung gesehen. Und die Wähler der Grünen und der SPD am wenigsten Hoffnung in ihrer Partei. Das heißt, wenn man so will, sind die jungen Erstwähler, die die AfD wählen, keine Frustwähler. Das macht ja auch keinen Sinn, weil die, sondern das sind Hoffnungswähler. Und und das muss man auch sehen. Also die AfD schafft es, ihren jungen Wählern Hoffnung zu geben. Und wenn ich jetzt so gefrustet bin, so viel Ängste habe und auch meine Zukunftsperspektive so weg ist, dann ist so ein Hoffnungsspender schon etwas sehr Positives. Das müssen wir halt auch an der Stelle sagen. Das heißt, die AfD schafft es, jungen Menschen mehr oder weniger auch hier einen Antrieb zu geben, eine Hoffnung zu geben. Und deswegen sage ich auch, das ist für die aus der Sicht der Jungen eine Hoffnungspartei. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, wie die da drauf blicken und warum die wählen. So, und dann versteht man auch, dass das hier nicht um radikale Jugendliche geht, die jetzt da Horden durch, wie es halt früher war, und dann Asylbewerberheime irgendwie anstecken wollen, sondern das sind verängstigte, verunsicherte junge Menschen, die in der Partei für sich Hoffnung sehen, dass es positiver wird. So, und die Ängste sind ja auch nicht nur Migration, sondern es ist der finanzielle Absturz, dass es mir finanziell schlechter geht als allen anderen Generationen davor. Ich kann mir kein Haus mehr leisten, kein tolles Auto mehr leisten und so weiter. Dass ich im mittleren Segment recht gesättigt bin, wird auch ausgeklammert. Dass jeder schon mal eine Fernreise gemacht hat, ein teures Handy hat und so, das wird ausgeklammert. Aber es sind dann diese langfristigen Ziele. Mhm. Und auch da wird sehr viel reininterpretiert, dass die AfD das ermöglichen kann. Also so eine Art, das, was früher die aus der Sicht der Jüngeren, also die FDP war, ne, mit diesem Neoliberalismus und so weiter, der wird jetzt sehr stark auch in der AfD gesehen, bei den Jüngeren. Mhm.
Es gibt ja einige Stimmen, die da geschichtlich gesehen auch Parallelen zur Weimarer Republik sehen. Auch da finanzieller Abstieg, hohe Arbeitslosigkeit und dann kommt jemand, der eine bessere Welt verspricht, Hoffnung verspricht. Ist das zu banal oder siehst du da tatsächlich Parallelen, die gerechtfertigt sind?
Also Politikwissenschaftler sagen dann oft, nee, weil die NSDAP kam ja mit neuen Konzepten und die AfD hat ja keine neuen Konzepte, sondern die kopiert ja viel von dem oder ist einfach nur dagegen. Das war die NSDAP in der Form nicht. Die hat ja völlig neue Konstrukte, neues System, neue Konzepte da. Und dann so die Stimmen und dann die anderen sagen, es gab ja noch die SA, die dann auf die Straße ist und dann alle, die gegen die NSDAP waren, verprügelt haben und so weiter. Das gibt es nicht. Und da würde ich sagen, stopp, doch, in der digitalen Welt sehr stark. Wir haben unglaublich viele Akteure in der digitalen Welt, wir nennen die digitale SA, die sofort aktiv wird auf manchen Plattformen, sobald da irgendwas anti-rechts gesagt wird, werden die sehr schnell aktiv und agieren da sehr stark. Und das sind oft gar nicht so viele Menschen, die haben ganz, ganz viele Accounts. Da gibt es dann teilweise Menschen mit 50 Accounts, der sich das dann gegenseitig bestätigt und gegenseitig Likes zustimmt. Aber es suggeriert halt den Leuten, oh, da gibt es ganz viele, die in der Form da sind. Und auf der Ebene gibt es schon Themen und ich denke mir immer, das haben die irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, dass das hier eben gerade stattfindet. Es gibt auch viele Journalisten, die unter Druck gesetzt werden von rechts außen oder von mir aus auch von links außen. Das findet ebenfalls statt, bis hin zu Morddrohungen und so weiter. Das findet schon statt und in der Hinsicht gibt es, wenn man so will, schon Parallelen, Anführungszeichen. Aber wir müssen es anders denken, weil wir sind in einer anderen Zeit, wir haben eine andere Umgebung, wir sind innerhalb der EU, wir sind in der NATO, wir haben andere Ziele. Es gibt jetzt nicht die Überlegungen, hier irgendwie Deutschland zu erweitern, nach außen hin größer zu werden. Die Bestrebung gibt es ja gar nicht an der Stelle. Aber die Thematik, Sündenböcke zu suchen, die Thematik, die Demokratie schlecht zu reden, die Thematik, das System schlecht zu reden, die ist ja wohl gegeben.
Du hattest vorhin gesagt, dass Björn Höcke zum Beispiel in der Wahrnehmung außerhalb seines Bundeslandes gar nicht so stark da ist. Alice Weidel sehr stark. Wie guckst du persönlich als Wissenschaftler auf dieses Konstrukt? Auf der einen Seite eine Frau, die vermeintlich gar nicht radikal sein kann, dann aber jemand im vermeintlichen Hintergrund, der sehr radikal ist. Über Alice Weidel haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wie ist deine Perspektive auf Björn Höcke, auf seine Rolle in diesem Konstrukt, auch was er Social Media, wie er das spielt und auch auf seine Kompetenz?
Also ich bin ja kein Politikwissenschaftler, also auf was ich mich ja konzentriert habe beim Buch und ich wollte ja eigentlich auch politisch sehr neutral bleiben, einfach zu beschreiben, warum junge Menschen jetzt die Ränder wählen, so einfach da ein Verständnis für. Ich wollte jetzt nicht die AfD irgendwie bashen oder die Linken oder irgendwie oder irgendeine Partei präferieren oder sagen, das ist schlecht oder gut, das soll erstmal jeder wählen, wie er wählen kann. Was ich spannend finde, ist, dass jüngere Björn Höcke nicht auf dem Schirm, dass die den nicht kannten. Dass der nicht auf dem Schirm war, außerhalb von Thüringen. So, dass die einfach andere Menschen wahrnehmen, Maximilian Krah oder eben Alice Weidel, aber auch Kupala hatten die nicht auf dem Schirm. So, aber wir Älteren eben diese Person wiederum mehr auf dem Schirm hatten. Ich glaube, viele Älteren kennen den Maximilian Krah gar nicht, so als Beispiel. Und das ist spannend und das ist oft gar nicht die die Parteimitglieder selber sind, sondern Promotoren, also Menschen, die quasi sich für die AfD aussprechen, direkt, indirekt, dass die auch einen großen Einfluss haben. Das kommt auch noch mit dazu.
Diese Promotoren sind ja auch häufig welche, die Geschlechternarrative spielen. Du hast ja auch gesehen, dass es eine ganz starke Unterscheidung gibt. Junge Männer häufiger rechts, junge Frauen häufiger links. Mhm. Und man sagt ja grundsätzlich, lässt ja auch in Statistiken feststellen, dass junge Männer heutzutage gewisse Herausforderungen haben, eine Partnerin zu finden, einen Job zu finden. Die Selbstmordraten sind höher bei jungen Männern etc. Und da gibt es auch spezielle Influencer, Manfluencer, wie sie genannt werden, die auch da rechtes Gedankengut transportieren. Ich habe ein Zitat aus deinem Buch, was nicht von dir kommt, aber was gesagt wurde, echte Männer sind rechts, dann klappt es auch mit der Freundin.
Ja, das kam vom AfD.
Genau. So, und ja. Das Recht ist Gedankengut auch mit anderen Problemen, in dem Fall Partnerwahl, auch auf eine ganz subtile Weise verknüpft wird. Worauf dürfen da junge Menschen achten, dass sie nicht in eine Falle tappen, die sie so gar nicht sehen?
Also es hängt schon zusammen, also dieses patriarchische Denken und antifeministische Bewegung und rechtes Gedankengut, das korreliert schon sehr stark. Also es hängt schon zusammen. An der Stelle oder auch Insel, die ganze Inselbewegung, die dann auch eher am rechten äußeren Rand zu verorten ist.
Das hängt, musst du kurz zusammen. Erklären. Ich glaube, nicht jeder weiß, was Insel ist.
Achso, das sind junge Menschen, die unfreiwillig zölibatär leben, also die jungfräulich sind und schuld daran sind Migranten, Männer, alle anderen und vor allem Frauen. So, und die sehr antifeministisch unterwegs sind. Und einige Attentäter, die wir hatten, auch in Europa oder in der westlichen Welt, waren bekennende Insel. So, es gibt Plattformen, wo bis zu 60.000 Menschen sich da treffen und so ein Selbstmitleid schweigen, ich bin zu hässlich, keine Frau will mich und so weiter, und dann schreiben die ja, dann bring dich um oder bring andere um und so weiter. Und da muss ja nur 0,01% vulnerabel sein für so eine Ansage, und dann haben wir schon diesen Amokläufer. Mhm. Und die pushen sich gegenseitig sehr stark, und das ist eine Community, die eben auch im sehr rechts- oder rechtsextremen Milieu zu verorten ist. Aber auch diese ganze Menswear oder auch die ganzen Treadwife-Geschichten, diese ganzen Ideen, Back to the 50s, das verfängt da eben auch sehr stark. Und jetzt haben wir auch sehr viele Frauen, nicht viele, aber wir haben jetzt auch Frauen aus dieser Szene, die dann dafür Werbung machen und dann immer so dieses Positive darstellen, dieses Strukturierte. Ist natürlich toll, in so einer komplexen Welt jetzt plötzlich wieder Struktur zu haben. Dann das Nostalgische, wie gut da noch alles war, und da gab es dann auch nur zwei Geschlechter und so weiter und so fort. Und wenn man das aus der Metaperspektive bedeutet, sieht man eigentlich, dass diese ganze Progressivität, also alles, was wir uns erarbeiten haben, jetzt einfach mal weggewischt wird und sagt, nee, das früher war eigentlich schon besser. Okay. Obwohl doch keiner mehr zurück will. So. Und das wird aber eben gerade so suggeriert. Und wen kriege ich denn da? Da kriege ich junge Männer, die dankbar sind für unterkomplexe, zusammenfassende Themendarstellung. Also wenn ich sehr komplex behaftet bin und die Welt ist halt einfach zu viel, und dann kommt dann jemand mit so einem Unterkomplexheit und gibt mir dann plötzlich eine Macht, zu sagen, ja, die Frauen, die sind nichts wert und du bist jetzt doch was, dann bin ich halt sehr dankbar. Das findet im rechten Spektrum statt. Wenn wir uns jetzt in den linken Spektrum das anschauen, sind die feministischen Themen oder also die Themen sehr stark auf die Stärkung der Frau ausgelegt, und da finden ganz wenig Männerthemen statt. Also was macht denn der Mann? So, also ich weiß nicht, in den 80er, 90er gab es ja dann die Punks, wo dann schon noch ein paar so Männlichkeitsrituale mit dabei waren im linken Spektrum oder wie auch immer. Und das findet da halt momentan nicht so stark statt. Das heißt, also auch da gibt es für verunsicherte Männer weniger Andockpunkte. Und da muss man vielleicht auch nochmal neu im linken Lager überlegen, ob man da nicht auch diese Männer dann auch noch vielleicht mal mitnimmt. Ansonsten verliert man die halt vielleicht auch, vor allem diese Verunsicherten. Das sind einfach solche Überlegungen.
Mhm. Jetzt könnte man diese ganzen Phänomene, die du beschreibst, ja als jugendlichen Wahnsinn oder Einstiegsprobleme im Wahlverhalten deklarieren und sagen, das legt sich schon. Aber eine Zahl, die mich auch überrascht hat, ist, dass du sagst, 54% dieser Erstwähler können sich vorstellen, auch in 10 Jahren noch dieselbe Partei zu wählen. Also da lässt sich beobachten, dass Stand jetzt eine hohe Loyalität festzustellen ist, die es so früher noch nicht gab. Was heißt das für die Entwicklung unseres politischen Systems?
Also wenn man immer noch davon ausgeht, das sind Frustwähler, dann kommen wir auf diese Logik nicht. Wir müssen einfach akzeptieren, dass da Stammwähler gerade gezüchtet werden, in Anführungszeichen. Mhm. Und das wird auch dafür sorgen, dass die Partei erstmal da auch an der Stelle wächst, weil die natürlich auch vielleicht Interaktionseffekte mit den nächsten Jüngeren haben. Dann habe ich ja schon eine Generation über, also der Erstwählergeneration über mir, die dann beim nächsten Mal 4 Jahre weiter sind, die ja auch schon diese Partei wählen. Das heißt, also es ist ja schon, wird es ja immer normaler so, und das wird tatsächlich komplett unterschätzt. Und ich glaube, es wird auch unterschätzt, dass das jetzt nicht, ich will mal so und dann wähle ich sofort was anderes, sondern ich fühle mich ja jetzt erstmal wohl. Warum? Weil die Partei mir ja Hoffnung gibt. Und wenn die nicht drankommt, dann habe ich ja immer noch die Hoffnung, dass sie beim nächsten Mal rankommt. Ja. Mit dieser Hoffnung, die sie dann eben in diese Partei rein interpretieren oder rein wünschen, bin ich ja erstmal sehr stark emotional, nicht rational. Mhm. Das heißt also, man müsste mich jetzt emotional abholen und das machen ja die anderen nicht, sondern es kommen jetzt Argumente. So, und damit hole ich mich ja nicht ab. Die Argumente geben mir ja keine Hoffnung. Also werde ich sehr wahrscheinlich der Logik folgend dann diese Hoffnung aufrechterhalten, weil es mir halt einfach auch Kraft gibt oder wie auch immer. Und warum soll ich dann das nächste Mal was anderes wählen? So.
Wenn man das jetzt hochrechnet, ich meine, du hast vorhin die Altersstrukturen angedeutet, was hieße das für 2030 fortfolgend, wenn man das einfach mal konsequent weiterdenkt?
Das haben wir tatsächlich berechnet. Wir wollten das wissen, wie das dann ausschaut 2033, also 100 Jahre nach 1933, und haben alle möglichen Szenarien ausgerechnet, also wie Sterberate, Nachwuchs, Einflussfaktoren und so weiter und so fort. Ich habe die ganze Berechnung, steht auch im Buch drin. Fast alle Szenarien, egal in welche Richtung, haben immer wieder ergeben, dass die stärkste Kraft 2033, wenn sich jetzt gar nichts ändern würde, also wir das so beibehalten würden, die AfD werden wird. So, also wird es auch die Partei quasi so der, wenn man so will, der Zukunft. So, wenn sich da nichts ändert, so die Berechnung kann jeder gerne einsehen, kann gerne nachschauen. Deswegen ist es jetzt ein Thema, das uns noch länger beschäftigen wird.
Wenn man eine andere politische Einstellung hat, ist ja immer leicht zu sagen, diese Tendenz finde ich schwierig oder falsch oder wie auch immer. Aber wenn jetzt immer mehr Menschen eine bestimmte politische Gesinnung haben, wie du sagst, dann muss man sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und du hast im Vorwort oder der Widmung, ich kann es nicht genau einordnen, so einen schönen Satz, der heißt, die Erstwählerkohorte ist am Ende genau so, wie wir alle sie aufwachsen ließen, in dieser Welt, die wir ihnen ermöglicht haben. Sie ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Wir haben jetzt das Problem ausreichend präzise definiert, aber die Frage ist jetzt, was kann man daraus machen? Du hast schon angedeutet, man kann Social-Media-Inhalte ein bisschen mehr emotionalisieren, ein bisschen mehr Storytelling machen etc. Aber und jetzt auch die Frage, für wen ist dieses Buch geschrieben? Weil du hast ja auch Lösungsstrategien. Man könnte jetzt sagen, ist es für die Eltern der jüngeren Menschen, dass sie ihren Erziehungsstil ein bisschen mehr anpassen, dass sie ein bisschen mehr Probleme, ein bisschen mehr lernen, selbstständiger zu sein? Ist es für die Menschen, die heute die Erstwähler sind, das Ganze ein bisschen zu reflektieren? Also erste Frage, für wen hast du dieses Buch geschrieben? Und gib uns doch mal ein paar Ansatzpunkte, wo wir jetzt wirklich, wenn man sagt, die Situation ist nicht zufriedenstellen. Wir wollen nicht in dieses Szenario, was ihr simuliert habt, reinlaufen. Was sind die großen Hebel, an denen wir ansetzen dürfen?
Vielleicht nochmal zurück zu diesem Zitat. Wir haben etwa genauso viele junge Menschen, die AfD wählen, wie Erwachsene, ältere Menschen. So, also der Titel Generation Rechts, deswegen mit Fragezeichen, es haben immer noch statistisch mehr junge Menschen die linken Parteien gewählt. Mhm. An der Stelle. Jetzt zur ersten Frage. Die waren.
Für wen das Buch.
Achso, für wen das Buch geschrieben ist. Eigentlich hätte ich jetzt ganz platt gesagt, für alle, die verstehen wollen, warum junge Menschen gerade so, was junge Menschen gerade für eine Welt erleben, warum junge Menschen jetzt gerade so ein Wahlverhalten haben, warum eben Grün und Nachhaltigkeit nicht mehr so interessant ist. Also für eigentlich, wenn man so möchte, für jeden Politikinteressierten, für Politiker, aber auch für Eltern, für die Gesamtgesellschaft. Also ich würde da niemanden exkludieren wollen. Ich würde aber gerne die Frage dir stellen. Du hast es ja auch komplett gelesen. Für wen findest du es die Zielgruppe?
Ich habe es so empfunden, dass ich das Thema in der Größenordnung bisher unterschätzt habe. Also was eine nachwachsende Erstwählerschaft sozusagen, du hast vorhin gesagt, 3,x% oder so, kann man sagen, ja, wir haben wichtigere Probleme, lass uns um den großen Batzen kümmern.
Genau.
Aber in der Dynamik, was es für Folgeeffekte gibt, wo das sich hinentwickeln wird, hat mir eure Hochrechnung, die ich mir auch genau angesehen habe, erstmalig ein bisschen Bammel gemacht. Und für mich war das ein Weckruf, dass wir nicht sagen können, da sollen sich andere, die jungen Leute, die finden schon ihre politische Positionierung, sondern das tatsächlich ein Thema, was uns alle angeht. Ich überlege mir natürlich immer, deshalb haben wir das Thema auch hier aufgerufen, wie man Menschen dafür sensibilisieren kann. Deshalb, ich kann jeden aufrufen. Das Buch ist wieder so amüsant geschrieben wie deine bisherigen, aber trotzdem mit einem sehr deepen Inhalt. Und ich glaube, Viele Menschen sind auch, wenn ich es jetzt mal so, und das ist nicht besonders fundiert, was ich jetzt sage, aber ich haue es einfach jetzt mal so raus. Man ist es ja auch leid, ein bisschen zu hören, ja, die Politiker müssen sich dem Thema annehmen und ausgrenzen bringt nichts, sondern man muss inhaltlich darüber sprechen etc. Aber das hat nochmal eine ganz andere Dimension aufgemacht, andere Hebel, dass eben nicht darum geht, ob man jetzt das Heizungsgesetz anders kommuniziert oder ob einem da was weggenommen wird oder wie auch immer, sondern das hat wirklich einen viel größeren Kontext. Und das ist, glaube ich, der große Mehrwert, dass wir das Thema größer denken dürfen, dass Existenzängste der Jüngeren adressiert werden dürfen, auch über die Inhalte, die in Social Media gesehen werden. Ich habe kürzlich eine sehr spannende Doku gesehen, welche pornografischen Inhalte schon kleine Kinder sehen, was mich sehr, sehr bedrückt, welche Gewaltinhalte sie sehen. Und jetzt kommt aber eben dazu auch, welche politisch aufgeladenen Inhalte sie sehen, weil es genau dahin führt.
Und es wird verknüpft alles. Jetzt schaue ich mal an, ich bin ein junger Mensch, 90 Minuten schaue ich TikTok an. Ich weiß ja eigentlich gar nicht mehr genau, was ich angeschaut habe, so viele Kurzvideos. Aber ich habe ein unangenehmeres Gefühl als davor.
Ja.
Und das sagen Großteil der jungen Menschen, die sagen, nach dem Social Media Konsum fühle ich mich schlechter als davor. Erstens, durch dieses Infinity Scrolling vergesse ich auch so ein Stück Raum und Zeit. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange ich da drin war. Und irgendwie bleibt immer so ein negatives Gefühl hängen. Und jetzt laufe ich draußen durch die Straßen, sehe eine Oma Flaschenpfand sammeln. Das hat nichts miteinander zu tun. Und dennoch bestätigt es mein unangenehmes Gefühl auch in der realen Welt. So, und so nehme ich jetzt als junger Mensch halt auch die Welt wahr. Natürlich nicht alle und immer jederzeit, aber das sind einfach neue Faktoren, die wir eben auch mit berücksichtigen müssen. Naja, also wir müssen die Jungen mehr abholen in der Lebenswirklichkeit der jungen Menschen. Die können noch so viel Abstraktes über den Zweiten Weltkrieg, über bestimmte Themen, über Ausgrenzung lernen, wenn die selber das nie erlebt haben. So, das heißt, wir müssen in den Erlebnisräumen der jungen Menschen die ansprechen, um die dann irgendwie ein Stück zur Reflexion anregen. Und das haben wir ja auch gemacht, als wir auf der Straße diese Interviews geführt haben. Wir haben uns wirklich denen einfach frank und frei zugehört, ohne irgendwas zu beeinflussen. Und danach haben wir aber dann deren Logik oder deren Schlussfolgerung hat einfach widergespiegelt. Und dann haben die selber gemerkt, dass es da Widersprüche gab. Und die waren dann, wie gesagt, sehr dankbar. Warum? Wir haben die Ideen der jungen Menschen in der Welt der jungen Menschen aufgegriffen. Und dann haben die das auch für sich mehr verstanden und verinnerlicht. Ich glaube, wir müssen das
ein Stück reinhaken. Wessen Aufgabe ist das? Ist das Kommunalpolitik, wo junge Menschen ja oft gar nicht hingehen, wenn, sage ich mal, die CDU zum Maibaumfest, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber einlädt oder sowas. Also wo kann man in diese Erlebnisräume eintreten, auf Augenhöhe eintreten, in der richtigen Art, in der richtigen Sprache eintreten, dass man diese Effekte auch auslösen kann?
Also wo wir halt alle junge Menschen treffen, ist in der Schule natürlich. Ne? Da haben wir die Möglichkeit, alle zu bespielen. Also wer Schule ein Punkt, jetzt kann ich aber welchen Lehrer und wo drückt man das da rein? Dann natürlich Eltern, Gesellschaft, wir alle, auch Vorbilder. Vielleicht sollten wir als allererstes jungen Menschen halt einfach die Zukunft positiver machen oder sprechen. Also vielleicht sollten wir einfach auch mehr Vorbilder sein, positiver über bestimmte Punkte reden an der Stelle. Und vielleicht sollten wir auch über AfD und deren Inhalte anders sprechen, weil dadurch bleiben die ja auch permanent im Loop so und sind permanent da. Und wenn ich als junger Mensch permanent höre, wie alle Älteren, die schlecht reden, ich aber sehe, wie die Älteren sich auch manchmal daneben benehmen und dann schaue ich so ein TikTok-Video an und fühle mich da eigentlich gut abgeholt, dann löst es auch was in mir aus. Da sollte man vielleicht auch nochmal neu denken, wie wir insgesamt alle miteinander sprechen. Ich habe jetzt auch das Gefühl, so ein Stück vor der Wahl in Sachsen-Anhalt, dass dass der Ton krasser wird auf beiden Seiten, dass die Aktionen krasser werden, die Kommunikation krasser wird. So, und am Schluss haben wir noch so ein Gefühl, dass die Gesellschaft gespalten ist. So, und das bestätigen immer mehr Leute, dass man das Gefühl hat, unsere Gesellschaft ist gespalten, wir haben kein Gemeinsamkeitsgefühl mehr. Und wenn man da in die Studienlage reinschaut, ist dem eigentlich gar nicht so objektiv. Das heißt, wir Deutschen sind uns in vielen Punkten ähnlicher, als wir denken, dass wir sind. Wir haben ein ähnlicheres Verständnis über Demokratie, Grundwerte und so weiter und auch Moral, haben wir ein ähnliches Verständnis und suggeriert aber Social Media und Co. permanent, dass wir ein gespaltenes Volk sind in Pro und Contra. Da sollte man vielleicht auch nochmal mehr Klammern suchen, mehr Gemeinsamkeiten. Ich würde mir auch wünschen, dass sowas wie die WM vielleicht sowas schafft, so wie 2006 mit dem so wie sind die Sommernachtsmärchen?
Sommermärchen.
Sommermärchen, genau. Mhm. Da hatten wir ja so ein Gefühl von einer Einheit, von Gemeinschaft, dass wir das vielleicht in die Richtung nochmal schaffen. Und dann einfach erstmal wertfreier zuhören bis zum Schluss und dann eben dann auch innerhalb deren Logiken dann einfach auch weitersprengen. Vielleicht ist das ein Ansatz. Mhm.
Nachdem du jetzt, das Buch hat ein Fragezeichen, wenn man es gelesen hat, wird der Leser das Fragezeichen auflösen oder bleibt das Fragezeichen? Wie ist der Titel zu interpretieren?
Ach so, weil ich ja die Generation nicht ganz als rechts sehe, ich selber, sondern wie beschrieben, statistisch gesehen immer noch mehr junge Menschen links wählen. Wir haben nur was Neues, dass so viele junge Menschen jetzt rechts wählen, aber es ist immer nicht die, noch nicht die Mehrheit. Mhm. Und es sind aber genauso viele wie erwachsene Menschen. Mhm. So.
Du hast vorhin gesagt, dass es die Digital-SA gibt, das ist ein krasser Begriff natürlich, aber ich glaube, er beschreibt, was du hingehst. Hast du Sorge oder vielleicht schon erste Erfahrungen, dass mit so einem Buch, was natürlich auch Menschen in diesem Lager triggern und bewegen wird, dass du von dieser digitalen SA in irgendeiner Form bedroht wirst?
Nee, auf jeden Fall. Also klar. Also das bleibt ja nicht aus. Ein Stück weit habe ich damit gerechnet, ich habe es aber auch unterschätzt an vielen Punkten. Also ich hätte mir gewünscht, die würden das einfach auch mal für sich lesen. So, das war immer so mein Wunsch, aber dass die es einfach mal lesen und dann selber nach dem Buch urteilen. So. Aber das wird wahrscheinlich in den wenigsten Fällen stattfinden.
Bin sehr gespannt. Wie immer finde ich es ein wichtiges Buch. Ich habe dir zu den anderen Büchern auch schon gesagt, dass ich in meinem Bekanntenkreis Menschen es empfohlen habe und die abgebrochen haben, weil es natürlich immer auch triggert, wenn man den Finger in die Wunde legt, wenn gewisse Fehlverhalten, die man vielleicht auch kennt, aber eben nicht so präsent hat, wenn die dann so messerscharf analysiert und interpretiert werden. Das hat ja auch hier wieder stattgefunden. Deshalb vielen Dank, dass du A, dir die Arbeit gemacht hast, B, auch das Risiko, auch für dich persönlich gehst, so ein aufgeladenes Thema zu adressieren. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Buch. Nicht fürs Buch, sondern für den Effekt, den es auf die Gesellschaft haben kann. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, Rüdiger, am Schluss, auf den wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, der dir aber an der ganzen Debatte, an der Diskussion wichtig ist?
Nee, also ich habe es versucht, ja so neutral wie möglich zu schreiben. Ich glaube aber, dass die Ränder links und rechts auf jeden Fall Themen haben mit dem Buch und sagen, nee, sehe ich nicht, dass er es neutral geschrieben hat. Schätze ich jetzt mal. Und da dachte ich mir, recht machen kannst du es eh niemanden. Du schreibst es so, wie du das wahrgenommen hast, wie du es eingeordnet hast oder einordnen konntest. Und dann soll der Leser selber entscheiden, was er damit macht.
Das wird er. Vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Wir haben hier bei ungefähr 50 Grad. Man sieht es, wir beide sind nicht wegen des Interviews so verschwitzt, sondern wegen der Außentemperatur. Danke, dass du hier warst und dir ganz viel Erfolg für das Buch.
Sehr gerne.